Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht bei dem Buch.
Mehr an Tabubruch geht eigentlich nicht mehr.
Wie ein exquisites, luxuriöses Liebesnest.
Gönn dir was.
Gönn dir was.
Presse Play. Die Bücherei.
Heute gibt es was zu lachen. Oder, Ann-Kathrin?
Auf jeden Fall. Also Buch 1 und Buch 2. Buch 3 eher nicht.
Das hast du ausgesucht. Dann haben wir ein Ernstes dabei.
Ja, genau.
Wobei die Thematiken sehr unterschiedlich sind.
Ja, das zweite Buch ist nämlich eigentlich ein Buch über ein Thema, über das man eigentlich nicht lachen sollte.
Es ist eine Holocaust-Groteske.
Ja, genau. Das ist Edgar Hilsenrath, Der Nazi und der Friseur. Den Titel werden viele kennen. Das ist nämlich diesmal kein neu erschienenes, sondern bei unserem Buch der Stunde. In dieser Kategorie leisten wir uns immer wieder mal Bücher, die nicht neu erschienen sind, sondern aus irgendeinem Grund gerade besonders interessant oder wert, wieder hervorgeholt zu werden.
Und in dem Fall ist es mir in die Hand gefallen und ich habe mir gedacht, das passt genau.
Das passt jetzt momentan. Ist, ja, also mit Bezug zum Nahostkonflikt momentan, zur Debatte um Israel und.
Und wir wollten uns was Gutes tun und dieses Buch wieder lesen. Wir hatten es beide schon mal gelesen und waren irgendwie so, ja,
genau,
noch einmal.
Haben uns beide gefreut, das wieder herzunehmen. Und das erste Buch ist ein neu erschienenes. Das ist unser Buch in allen Auslagen, stammt von Miranda Julie und heißt Auf allen Vieren.
Und du warst am Anfang komplett skeptisch. So, nein, das ist ja schrecklich.
Ja, ich muss sagen, ich habe längere Zeit, also einfach eigentlich so Passagen im Buch mal gelesen, also da und ein paar Seiten weiter, ein paar Seiten weiter und war eher abgeschreckt. Dann, nachdem wir uns entschieden haben, auch aufgrund ihrer Popularität das Buch vorzustellen und darüber zu diskutieren, habe ich das Ganze gelesen und dann war das mein Eindruck schon ein bisschen anders. Ja. Aber Bettina, erzähl du, weil du ja sie besser kennst, warum eigentlich Miranda Julie so populär ist und warum auch in der Redaktion so ein paar Leute gesagt haben, hey, besprecht ihr den jetzt hoffentlich im nächsten Podcast und oh, das neue Buch von der Miranda Julie. Also warum?
Warum? Also überall fällt das Wort Ikone in den verschiedensten Zusammenhängen, weil sie nämlich unglaublich vielseitig ist. Also sie hat Filme gemacht, also mein Kollege Erwin Uhrmann war zum Beispiel von diesen Filmen total begeistert. Ich habe einen von ihr gesehen, Cahillionaire, und das handelt von einer Familie, einer Dysfunktionalen, die sich durch Diebstähle und kleine Betrügereien durchs Leben schwindelt. Und das ist eine sehr schräge Geschichte mit einem sehr schrägen Personal. Am Anfang hat man so das Gefühl, diese Familie ist aber schon sehr kühl, geht sehr kühl miteinander um und dann kommt eine Frau ins Spiel und dann ändert sich dann so einiges. Also Film, dann ist sie bildende Künstlerin, hat Videoperformances gemacht, ist aufgetaucht bei einer Vernissage, habe ich gelesen, mit einem Schneemannkopf mit kaputter Nase, also kaputter Karotte. Ich habe mit großer Neugierde diesen Roman zur Hand genommen.
Genau, und jetzt sind wir gespannt darauf, wie das jeder von uns gelesen hat. Aber hören wir uns einmal einen Ausschnitt an.
Ich fuhr unnötig schnell, wechselte munter zwischen allen vier Spuren. Ich war in die falsche Richtung unterwegs, zurück nach L.A., aber daraus wollte ich jetzt keine große Sache machen. Es fuhren noch viele andere Autos in diese Richtung. Ich war beileibe nicht die Einzige. In Monrovia fuhr ich ab. Nachdem ich am Fontanas vorbei war, parkte ich vor einem Smoothie-Shop. Wer weiß schon wirklich, warum jemand irgendetwas tut? Ich spazierte ein Stück umher. Ich stöberte in einer Zoohandlung und einer Antiquitätenmall. Ich berührte ein Zelluloid-Puppenbein und eine wunderschöne Tagesdecke aus rosa Seide. Ich ließ mir die Fingernägel machen. Ich ging zurück zu meinem Wagen. Und dann daran vorbei, als wäre es ein fremder Wagen und ich würde hier wohnen. Wer hat die Sterne erschaffen? Warum gibt es Leben auf der Erde? Ich setzte mich in die Bibliothek. Ich spazierte durchs Arboretum. Gegen Abend setzte ich mich in ein Restaurant namens Sesame Grill. Der Kellner machte irgendeine Bemerkung über die Parade vom letzten Jahr. Er hielt mich für eine Einheimische. und ich korrigierte ihn nicht. Als es allmählich dunkel wurde, fuhr ich ein paar Blocks weiter zu einem Motel, das ich gesehen hatte, dem Excelsior. Niemand weiß, was vor sich geht. Wir werden von Winden durchs Leben gewirbelt, die vor Millionen von Jahren zu wehen begonnen haben. Auf einem beleuchteten Schild stand No Vacancy, aber über das No hatte jemand von Hand ein weiteres No geschrieben. No, No Vacancy. Bis auf die beiden großen, schmutzig-weißen Säulen, die die Parkplatzeinfahrt flankierten, sah es wie jedes andere leicht abgeranzte Motel aus. Doppelte Verneinung heißt ja, das sei nur provisorisch, sagte der Mann an der Rezeption. Typ alter Surfer. Ich bekam einen Schlüssel zu Zimmer 321.
Ann-Kathrin, du hast diese Passage ausgesucht und ich habe mich ein bisschen gewundert, weil ich mir gedacht habe, du würdest etwas aussuchen, was naheliegen wird, wo ein bisschen mehr Sex vorkommt.
Ja, Bettina, das finde ich jetzt sehr witzig, dass du das sagst, weil tatsächlich habe ich nämlich wirklich ein bisschen in dieser Richtung gesucht und ich kann dir sagen, es hat nicht geklappt.
Ja.
Ich hatte bei diesen isolierten Stellen, wo es um Sex ging und um ihre Beziehung zu einem viel jüngeren Mann, der Davy heißt, immer das Gefühl, das geht irgendwie über ihre Gestaltungskraft. Das vertrage ich im Kontext des Buches, ja, all in all. Aber isoliert hat es dann immer irgendwie für mich peinlich geklungen. Und deswegen bin ich jetzt bei dieser Stelle gelandet. Da geht es um das Zimmer 321 und das ist ja wirklich ein Zentrum des Romans. Und zwar geht es da um eine 45-jährige Frau, die einen kleinen Sohn hat und einen offenbar sehr anständigen, liebevollen Ehemann und die in etwas schlittert, was wir früher einfach Midlife-Crisis genannt hätten, würde ich mal sagen. Und sie beschließt, auszubrechen aus ihrem Leben und also so 2 Wochen in New York zu verbringen, mit vollem Einverständnis des Ehemanns. Einmal,
gönn dir was,
aber so sehe ich, such dich ruhig ein bisschen selbst und verbringe mal Zeit außerhalb. Sie hat ganz genaue Pläne, was sie in New York tun wird. Also sie lebt in Los Angeles und macht sich jetzt auf diese Reise nach New York auf, und zwar mit dem Auto.
Das gehört irgendwie
ja,
dazu.
Ja, das gehört dazu.
Die Idee kam ihr, weil ihr Ehemann zu ihr gesagt hat, es gebe 2 verschiedene Typen von Menschen. Das eine sei ein Einparker und das andere sei ein Fahrer. Und die Fahrer, die würden so dahin fahren und dahin fahren und dahin fahren und da was Schönes sehen und hier was Schönes sehen.
Im Augenblick leben.
Im Augenblick leben. Und die Einparker, die schauen immer so ein bisschen nach Applaus und nach, schau, wie toll ich eingepackt habe.
Ja, verfolgen irgendein ein Ziel immer, das sie erreichen müssen, immer ein neues. Und sind halt nicht so imstande, halt diese kleinen Dinge des Lebens zu genießen und einfach im Jetzt zu leben. Auch deswegen macht sie sich auf diesen Roadtrip. Und der verläuft dann ein bisschen anders als geplant, weil sie nämlich ziemlich schnell nach Los Angeles eigentlich das Fahrziel ändert und plötzlich festhängt in einem kleinen Ort namens Monrovia, nur 30 Minuten von Los Angeles. Und warum sie das tut, weiß sie selbst nicht ganz so genau. Also,
oder sie spielt sich selber vor, dass sie es nicht weiß.
Ja, ich glaube, das ist so halb unbewusst. Also es gibt so einen jungen Mann, den sie sieht und der ihr offenbar gefällt und dann fährt sie versehentlich in die falsche Richtung und dann ist sie eben in diesem Ort und bezieht ein Motel, nimmt sich ein Zimmer dort und dann macht sie etwas ganz Merkwürdiges, worüber sie sich selber nicht Rechenschaft ablegt ganz, warum eigentlich. Sie bestellt eine Innenarchitektin und lässt dieses Zimmer ausstatten um eine Riesensumme wie ein
ja, eigentlich Liebesnest.
Wie ein exquisites, luxuriöses Liebesnest.
Und die Frau ist zufällig, also die Innenarchitektin ist die Frau des Mannes, auf den sie ein Auge geworfen hat, und zwar seitdem er ihr die Windschutzscheibe geputzt hat.
An der Tankstelle.
Und ich fand diese Szene wirklich sehr, sehr gut, wie sie drinnen sitzt und der putzt und sie hat das Gefühl, sie haben Augenkontakt, der schaut sie an und sie schaut ihn auch an und das ist irgendwie so magisch und irgendwann denkt sie sich, der sieht sie ja gar nicht, dieses Fenster ist ja irgendwie verblendet, das ist ja getönt, das hat das sicher, das bildet sie sich jetzt ein. Aber Ja, dann entwickelt sich das.
Genau. Sollten wir verraten, was es mit dem jungen Mann, mit dem Davy auf sich hat? Ich glaube, wir können schon sagen, der ist nicht zufällig daher geschneit, ja, sondern entpuppt sich als Fan. Sie ist nämlich Künstlerin, also so, man kann an die Miranda Julie, an die Autorin denken, also eine doch recht bekannte Künstlerin. Und es stellt sich heraus, dass dieser junge Mann nicht zufällig ihren Weg gekreuzt hat, sondern sie einfach bemerkt hat und dann einfach auch versucht hat, mit ihr Kontakt aufzunehmen.
Und jetzt beginnt diese Amour-Fou, die aber, darf man verraten, ob sie Erfüllung findet oder nicht? Nein, wir sagen da nichts darüber.
Ah, na sagen wir mal, sie kippt auf jeden Fall völlig rein, sie ist völlig verrückt und zwar erotisch, sexuell, körperlich verrückt nach diesem jungen Mann.
Jawohl, und zum Glück handelt diese Geschichte nicht nur von diesem jungen Mann, weil ich muss sagen, diese erste Hälfte des Buches, die ungefähr bis Seite 200 geht, die hat sich für mich gezogen beim Lesen. Und ich habe so viele, weil du von den Zitaten gesprochen hast, ich habe so viele Passagen gelesen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, wie kann man das so formulieren? Das ist so Bachen irgendwie und überhaupt nicht so, wie ich das mir vorstelle, wie Miranda Julie die Ikone schreibt.
Wir haben ja die Bücher, wo wir so viel anstreichen.
Ja, genau. Ja,
weil uns ein Satz nach dem anderen einfach so verlockt, dass wir den unbedingt behalten müssen und irgendwie unterstreichen. Und da gibt es schon Bücher, wo man eigentlich sehr viele Sätze streichen möchte.
Ja, ich habe nämlich auch viel angestrichen, weil man gedacht, wieso?
Also Rotstift.
Ja, genau. Es ist leider so. Aber, ich meine, das Gute daran ist, erstens hat sie Humor. Also das macht es dann immer wieder gut,
ja,
dass sie dazwischen dann wieder einen Schlenker findet. Und zweitens, zum Glück nach Seite 200 ist dieses Thema mal abgehakt. Zumindest ganz am Schluss gibt es ein kleines Revival. Aber sie erlebt auf jeden Fall jede Menge andere Sachen. Und da wird sie expliziter und da wird es auch lustiger und es wird auch flotter. Und vor allem, was mich dann irgendwie versöhnt hat, war, sie geht dann zur Frauenärztin und die sagt, sie sei in den Wechseljahren. Und dann gibt es mal diesen kurzen Moment, wo sie sich denkt, vielleicht ist das der Grund. Und ich denke mal, ja, ein bisschen ist das vermutlich auch der Grund.
Und sie gerät in Panik.
Und sie gerät in Panik.
Aufgrund dieser Tabellen, wo plötzlich sie sieht, dass die Hormone so abfallen, dass sie vielleicht gar keine Lust mehr haben wird in ein paar Jahren. Und sie denkt sich, das ist jetzt die letzte Zeit, in der ich noch begehren kann. Und da bin ich tot quasi.
Genau, das spielt sich dann immer wieder mal durch, um zu beweisen, dass sie keineswegs tot ist. Stürzt sie sich in ein Abenteuer nach dem anderen und das ist sehr lustig. Ich habe eine große Liebe für Frauen, die über Frauen schreiben, die ausflippen. Ich mag das wirklich sehr gern, habe allerdings wirklich bessere Romane diesbezüglich gelesen, das muss ich sagen. Also ich möchte an dieser Stelle gerne die Olga Flohr hervorheben mit Klartraum. Mhm. Das ist ebenfalls die Geschichte einer Affäre, einer großen, großen Verliebtheit einer Frau, das kann die sind in den Wechseljahren auf jeden Fall schon lang verheiratet. Also an dieser Stelle eine Empfehlung. Aber das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu negativ an Katrin. Uns hat schon auch was gefallen an dem Buch, oder?
Mir hat einerseits gefallen, dass sie so eine schöne Unbarmherzigkeit gegen sich selbst hat. Mhm. Also ein Witz, der sich sehr oft gegen die Hauptfigur selber richtet. Und auch also das Peinliche nicht scheut. Oder ist eine Stelle zum Beispiel, wo sie versucht, diesen wahnsinnig erotischen Tanz aufzunehmen für Davy und dann an ihrem am Anblick ihres Hinterns scheitert. Das fand ich zum Beispiel sehr lustig und sogar ein bisschen berührend. Und was mir auch ganz gut gefallen hat, ist, sie lässt einen ein bisschen in die Falle laufen, immer wieder mal, bis man es kapiert hat. Im Grunde genommen geht es nämlich immer um eine Abfolge von Illusionen, die dann zerplatzen.
Yeah.
Und diese Stelle, wo so Illusionen aufgebaut werden, die haben den Stil von einem schlechten Lebensberatungsbuch. Also da heißt es plötzlich, ich wusste jetzt, wie ich leben würde. Ich würde, keine Ahnung, wir würden frei sein, ich würde jeden Mittwoch in diesem wunderbaren Zimmer meine Affären haben und den und mich sexuell ausleben und an den anderen Wochentagen, also würden mein Mann und ich also uns gut um unseren Sohn kümmern und ein Paar sein und das würde alles funktionieren wunderbar. Und sie malt das immer so aus und im nächsten Moment zerplatzt das auf eine ganz, ganz traurige Weise.
Ja, es geht um diese Ironisierung, die sie immer wieder mal drinnen hat, eben diesen wirklichen Witz, wo sie dann zum Beispiel ihn anschaut und sie erinnert sich an Michelangelo und Da Vinci und versteigt sich da in die unglaublichsten Vergleiche. Und dann kommt irgendwie dieser Satz vor, also es geht um in dem Fall Botticelli und die Venus, die aus der Muschel steigt. Und sie sagt dann, man sollte, wenn es möglich war, immer aus einer Muschel steigen. Und das ist einfach nett.
Ja, der Witz, der sich gegen sich selbst richtet, ja, da, gegen die Hauptfigur selbst, ist der witzigste, ja, finde ich. Ich finde es nur schade, dass sie am Ende des Romans aus dieser Ironie weggeht und die letzten Zeilen genauso eine Botschaft liefern, wo ich mir denke, oh Gott, ist das ernst gemeint? Also da geht es dann um dieses sich dem Schmerz ergeben, sich dem Begehren ergeben, dieses Akzeptieren, einfach dieses von Sehnsucht, Verlust, Begehren und so weiter.
Das Interessante daran ist, es will Frauen natürlich auch befreien, hin zur Emotion, dass wir das wieder leben dürfen. Das finde ich ja an sich eine gute Botschaft. Aber es kriegt fast was ein bisschen Missionarisches und das geht mir dann wieder auf die Nerven, weil nicht jeder will im Alter von 45 eine offene Beziehung anfangen, oder? Also das ist so, es hat so ein bisschen so Macht. Und das finde ich zu viel.
Jetzt sieht man am Ende, das ist doch vielleicht ein bisschen ernst meint mit ja, ihren missionarischen Botschaften. Und die sind wirklich, die klingen wirklich wie aus einem schlechten Lebensberatungsbuch.
Das ist ein Buch, das hätte einfach kürzer sein sollen. Ich glaube, wir hätten am liebsten einfach ein paar Passagen rausgestrichen. Und dann wäre es richtig,
ja,
super, oder?
Einiges ist wirklich gut.
Ja, dann gehen wir zum nächsten Roman, Edgar Hilsenrath ist der Autor. Er ist schon gestorben.
Ja, wir gehen weit in die Vergangenheit zurück. Gestorben ist er 2018, aber er ist Jahrgang 1926, also wirklich eine ganz andere Generation. Ist in Deutschland geboren, in der Stadt Halle, in einer jüdischen Familie und als Teenager nach Rumänien geflohen, wo seine Großeltern waren, und zwar zusammen mit seiner Mutter und seinem Bruder. Der Vater wollte nachkommen, hat es nicht mehr geschafft und ist stattdessen nach Frankreich gegangen. Und Edgar Hilsenrath und seine Familie wurde 1941 in ein rumänisches Ghetto deportiert. Und Hilsenrath hat dort unter schlimmsten Bedingungen überlebt. Also ungefähr 4/5 der Juden dort sind gestorben in diesen Kriegsjahren.
1945 ist er nach Palästina ausgewandert, dann 1951 in die USA. Und dort hat er seinen ersten Roman geschrieben, der hieß Nacht. Über das Ghetto. Er hatte Schwierigkeiten, einen deutschen Verleger zu finden, schon mit diesem Buch, weil es hieß, also so schreibt man nicht über Juden. Und er sagt aber, Entschuldigung, das war so.
Ja, also so schreibt man nicht über Juden heißt, in seinem Buch kämpfen die Insassen dieses Ghettos mit allen Mitteln ums Überleben. Und seine Hauptfigur nimmt Kleinkindern Unterernährten das Essen weg, wünscht sich, dass die Kranken weg sind und sterben, damit die Gesunden überleben.
Und der Nazi und der Friseur hat dann überhaupt, glaube ich, 6 oder 7 Jahre gebraucht, bis er einen deutschen Verleger gefunden hat, ja. Roman. War in den USA erfolgreich, im englischsprachigen Raum erfolgreich, in Frankreich erfolgreich, aber hier, also im deutschsprachigen Raum, haben 60 Verlage abgelehnt,
ja,
weil es eine Groteske über den Holocaust ist und weil es auch wieder hieß, das geht nicht. Man kann über den Holocaust keinen Scherz treiben, auch nicht, wenn man Jude ist und ihn überlebt hat.
Genau, das geht nicht. Das ist dieser Satz, der sich so durchzieht. Und vielleicht sollten wir an dieser Stelle sagen, warum wir uns gesagt haben, das ist ein gutes Buch der Stunde. Ein bisschen, weil ja heute auch immer wieder die Frage ist, wie dürfen Juden auch, wie dürfen Nachfahren von Holocaust-Überlebenden, wie dürfen Juden über den Holocaust sprechen, wie dürfen Juden über Juden sprechen, wie dürfen, ja, Juden über Israel sprechen.
Dass man immer den Anspruch hat an das Opfer, es möge doch gefälligst der bessere Mensch, das bessere Volk sein. Es müsse doch selber aus eigener Erfahrung wissen, dass man so oder so nicht handelt, was natürlich rein psychologisch ein totaler Blödsinn ist.
Ja, beziehungsweise einfach, was bei Hilsenrath schon der Fall war, ist, dass quasi das Land der Täter unter Anführungszeichen einem Holocaust-Überlebenden quasi vorschreibt oder sagt, wie man richtig über den Holocaust, ja, genau, erzählt und auch über Israel. Das Thema Israel, die Geburt des Staates Israel, auch das kommt in dem Buch vor.
Und man kann schon sagen, dass diese Hybris der deutschen Verleger besser zu wissen als ein jüdischer Autor, was ein jüdischer Autor sagen darf, Edgar Hilsenrath doch den großen Ruhm verwehrt hat. Er war schon erfolgreich. Ich glaube, viele haben gerade Der Nazi und der Friseur gelesen, aber bei weitem nicht so viele, wie wenn das gleich rausgekommen wäre und wenn nicht die Rezeption von Anfang an sehr verhalten gewesen wäre. Also ich habe eine Ausgabe von 1990. Ich habe mal ein Interview mit ihm gemacht.
Du hast ihn interviewt?
Ja,
wann war
2002.
Das?
2002. Und ich weiß noch, der Titel des Interviews war, das hat er mir gesagt, ich bin nur in meinen Büchern witzig. Und das stimmt, er war ein unglaublich zarter, sanfter Mensch. Und wenn man dieses Buch liest, dann ist, ich meine, das ist so eine zum Teil zum Brüllen groteske, aber dieses Sanfte von ihm, und ich glaube, deswegen liest man es auch heute noch so gern, das kommt trotzdem in diesem Buch durch.
Wo hast du ihn getroffen?
Das war in irgendeinem Kaffeehaus.
In Wien?
In Wien. Seine Frau war da.
Seine zweite Frau, ja. Die Marianne Hülsenrath. Ja.
Da hast du was gesagt? Du hast,
ja, ich habe gegoogelt, also Etta Hülsenrath und Staat Israel, weil ich wissen wollte, wie er sich vielleicht in Interviews politisch geäußert hat. Und da war ich verwirrt, weil ich bin ja auf eine Seite Hülsenrath gekommen und so mit so, also sehr pro-palästinensischen, also Solidaritätsbekundungen und Unterstützungserklärungen und so weiter und so fort. Und dann bin ich draufgekommen, das ist die Marianne Hülsenrath, eine Witwe und eine zweite Frau, die er 2009 noch geheiratet hat in Deutschland und die einen Blog hat und offenbar auch in der Partei Die Linke aktiv ist. Gut, aber das ist alles nach seinem Tod passiert. Bevor wir jetzt weiterreden, sollten wir jetzt wirklich mal kurz eine Stelle draus hören und dann kurz daran erinnern, worum es in dem Buch geht.
Dr. Hugo Weber war 84. Ein Mann, der bereits 1930 in den Ruhestand getreten war. Zu alt, um während des Krieges mit dabei gewesen zu sein, also unbelastet. Aber ein Nazi, ein Theoretiker, ein Antisemit, sentimental, ein Idealist. Ich sagte ihm offen, wer ich war. Max Schulz, ein kleiner Fisch. Dieser Mann würde mich nicht verraten. Dr. Hugo Weber entfernte zuerst meine SS-Tätowierung unter dem linken Oberarm. Eigentlich eine unansehnliche Tätowierung, ein kleiner Buchstabe. Mein Blutgruppenzeichen. Entfernte dann auch das Vorhäutchen an meinem Geschlechtsglied, operierte mit zittrigen, runzeligen Händen, sein letzter Liebesdienst für Führer und Vaterland. Sagte bloß: Max Schulz, das verstümmelte Glied, das passt zu Ihrem Gesicht. Hätte ihm gern erwidert: Herr Doktor, das sind antisemitische Vorurteile. Ich habe ja gar kein jüdisches Gesicht. Zog es jedoch vor, zu schweigen.
Darf ich vorstellen, Max Schulz, unehelicher Sohn, aber trotzdem garantiert arisch, weil jeder einzelne seiner 5 möglichen Väter alle arisches Blut hatten, das weiß er ganz genau. Und er kommt zur SS, verübt grausamste Verbrechen, sagt selber von sich, er ist ein Massenmörder. Mama sagt auch, er war nur ein kleiner Fisch. Jedenfalls nach dem Krieg ist ihm klar, das geht ihm an den Kragen. Und wo doch die Juden den Krieg gewonnen haben, entscheidet er sich, er wird jetzt selber Jude. Und das gelingt ihm relativ leicht, weil sein bester Freund war Jude, Itzig Finkelstein. Und sein Vater, Chaim Finkelstein, hatte einen Friseursalon und Max Schulz ist bei ihm in die Lehre gegangen. Und jetzt nimmt er die Identität Itzig Finkelsteins an, der ermordet worden ist. Im Krieg, wir verraten jetzt nicht wie, jedenfalls wird dieser Nazi zum Juden und dann zum glühenden Zionisten, der nach Palästina auswandert und dort die Sache der Zionisten auch mit der Waffe vertritt. Und allein das ist doch schon wirklich unerhört.
Bettina, du hast vor kurzem erst über ein Buch in unserem Podcast gesagt, ich weiß nicht mehr welches es war, dieses Buch erlaubt sich einfach alles. Und das gilt natürlich für Edgar Hülsenrath vollkommen. Ja. Das eine ist, dass er die Täterperspektive übernimmt, was schon einmal unerhört war in den 70er Jahren. Und was für ein Täter, also nicht nur ein SS-Massenmörder, sondern auch noch einer, der danach quasi sich auf die unter Anführungszeichen Gewinnerseite, so zynisch gesprochen in seiner Logik, schlägt und die Identität des Opfers annimmt, noch dazu ausgerechnet eines seines Kindheitsfreundes.
Und es ist ja auch unerhört, dass diese Hauptfigur nicht nur das absolut Böse ist, sondern man dann doch immer wieder mit ihm ein bisschen mitlebt in all seinen Verwandlungen, weil es ja nun einmal als Ich-Erzähler, man identifiziert sich dann doch ein wenig.
Naja, gerade das macht ja die Täterperspektive so unerhört, dass sie einen ja bis zum gewissen Ausmaß irgendwie auf jeden Fall reinzwingt in diese Psyche und in diesen Blick. Und es ist ja im gewissen Sinn ein Hochstapler-Roman. Also es ist ein Schelmen, von der Art her ist es ein Schelmen-Roman und es ist ein Hochstapler-Roman, auch wenn das jetzt zynisch klingt hier. Ja? Aber er ist ein Hochstapler, indem er sich quasi als Jude ausgibt und die Juden nach dem Krieg einfach, also als Opfer quasi für ihn die Gewinner waren. Das heißt, er erlaubt sich da quasi einen Aufstieg. Ja?
Und er ist immer irgendwie beides. Er ist auf der einen Seite noch Max Schulz dazwischen. Das Hilsenrad wechselt ja die Perspektive. Hin und wieder ist es autorial und hin und wieder ist es Ich-Erzählung. Manchmal sagt der Max Schulz und manchmal kommt das Ich.
Mhm, aber meistens ist es aus meistens einer Perspektive.
Meistens ist es Ich, ja. Aber das ist auch spannend, was es im Roman macht, ne? Ja. Diesen permanenten Wechsel.
Er zieht so viel Witz daraus. Also das ist ein unglaublicher schwarzer Humor, voller skurriler Einfälle, wo er davon galoppiert. Auch erlaubt sich wirklich alles. Also so eine Beschneidungsszene am Anfang, da wird der kleine Max Schulz als Kind fast beschnitten. Und zwar nur, weil seine Mutter gehört hat, dass wenn die kleinen Kinder beschnitten werden, dass dann irgendwie dass der Penis dann besser und stärker wird. Und er liegt dann schon auf der Bank, umringt von den 5 Vätern. Und soll quasi da, und ihm soll aber das Glied abgeschnitten werden, damit es besser nachwächst. Und im letzten Moment springt dieses 8 Tage alte Baby hoch und verkrallt sich in der Kehle des Vaters, der das Messer in der Hand hält, und springt zum Fenster. Also es geht dauernd auch so surreal zu, ganz grotesk und surreal. Und ich habe oft an Monty Python gedacht auch, in diesem einfach völlig grotesken, absurden Witz.
Und in diesem absurden Witz, ich habe es eh schon am Anfang kurz erwähnt, da ist auch immer eine Sanftheit drunter. Und ich habe eine meiner Lieblingsszenen spielt am Ölberg. Und zwar nicht der Ölberg in Israel, sondern der Ölberg in der Nähe von diesem Ort. Wo wohnen die nochmal schnell? Das habe ich jetzt vergessen. Leipzig?
Wieshalle.
Wieshalle.
Also eine Mischung aus Halle und Wiesbaden.
Ja, also in Wieshalle. Und das heißt deswegen so, dieser Ölberg, weil eine Ölfirma, also die fabriziert, glaube ich, Speiseöl, dort regelmäßig eine Art Kirtag veranstaltet. Und auf diesen Ölberg kommt Hitler, um zu sprechen zu den Seinen. Und alle und alle und alle kommen, und unser Max Schulz natürlich auch an vorderster Front mit dabei. Und wer auch dabei ist, ist sein Deutschlehrer. Und der Deutschlehrer erklärt ihm, warum die Massen hier gekommen sind und was sie an ihm finden. Und er sagt, das sind alle, die verhindert wurden, alle, die darunter leiden, dass ihre Beine zu kurz sind oder ihre Beine zu lang sind oder dass sie eine Glatze haben oder dass sie irgendwo übervorteilt worden sind. Und er fragt dann, ja, aber was ist mit Ihnen? Weil der Deutschlehrer hat ein fantastisches Leben. Und er sagt, ja, meine Frau tut mir jeden Morgen Pfeffer in den Kaffee. Und deswegen muss er jetzt zu Hitler stürmen. Und er erzählt, wie alle dieses Gefühl haben, sie haben einen Kloß im Hals von all diesen Benachteiligungen. Und er schreibt dann, heute kann ich verstehen, warum die Klöße, die wir damals ausspuckten, so weit durch die Luft segelten und die Unschuldigen trafen, denn wir hatten ja nicht gezielt. Wir hatten sie ja bloß ausgespuckt. Und das finde ich einfach trotz alledem, ich finde, das hat was Zartes. Findest du nicht? Dieses hin und wieder versuchte, diese Komik zu durchbrechen und erklärt einem schon ein bisschen was möglicherweise in diesem Kopf vorgegangen ist. Und zwar ernst.
Bettina, ich sehe die Sanftheit, aber dort beeindruckt mich das Buch nicht. Also ich finde es ein bisschen, so wie er erzählt über den Holocaust, so wie er erzählt über die Nazizeit und so wie er dann erzählt über Israel, hat es für mich so ein bisschen von einem Geschichtskurs für Dummies.
Also, oh, du aber bist
aber ganz, nein, aber, nein, er muss ja auch nicht alles leisten, aber das ist sehr, finde ich, sehr schematisch, auch so fast wie für ein Kind erzählt. Und man sollte sich vom Hilsenrad jetzt nicht Geschichtskurs geben lassen.
Aber ich finde, das streut er ja nur hin und wieder ein.
Also ja,
das
ist,
weil es wirkt jetzt so, wie du das erzählst, wirkt es so, als hätte er ganze Passagen darüber, aber es kommt immer nur so ganz, ganz klein dazwischen rein.
Das macht es ja auch erträglich, finde ich, dass es einfach nur so also angedeutet ist. Und natürlich gehört das zum Buch auch. Also wie er immer wieder andeutet, diese schreckliche Umarmung von Opfer und Täter, also wie die irgendwie miteinander verklammert bleiben, wie der Max Schulz, also auch irgendwie dieses Opfer in sich hat und das dann überwindet, indem er zum Täter wird und so. Aber letztlich ist dann ein bisschen sehr banal psychologisch runtergebrochen.
Also sagen wir mal so, es kommt vor eine Vergewaltigung von ihm als kleines Kind.
Völlig grotesk überzeichnet.
Was aber eben wieder völlig grotesk überzeichnet. Also es wird nicht psychologisch gemacht, sondern es ist dann auch eine Groteske.
Das stimmt, aber genau. Also dadurch, dass das so irgendwie andeutungsweise bleibt, nur diese Erklärungen, finde ich, funktioniert es. Ja. Aber das Tolle am Buch ist einfach wirklich dieser schwarze Humor und dass er sich erlaubt, einfach wirklich auch Tabus zu brechen. Man muss denken, das war Mitte der 70er Jahre und die letzte Zeit, wo es eigentlich Satiren gegeben hat über die Nazizeit, über Hitler, das war im Zweiten Weltkrieg. Also das war Charlie Chaplin, Ernst Lubitsch, also die Filme Der große Diktator, Sein oder nicht sein. Und dann war mal lange Zeit Schluss, weil dann danach war ja erst der riesige Schock, dass man das Ausmaß des Holocaust erkannt hat, was in Auschwitz passiert ist. Und dann war das wahnsinnig lang wirklich ein Tabu. Und er war insofern der Erste, der das gebrochen hat. Ja.
Und im Übrigen mehrmals, also wenn man die anderen Romane von ihm hernimmt, er macht, die im Übrigen autobiografisch geprägt sind, also Bronskys Geständnis zum Beispiel, das habe ich auch mit großer Liebe gelesen, über einen, eigentlich über sich selber, wie er in den USA vollkommen verzweifelt, weil er keinen Fuß auf den Boden kriegt, auch finanziell nicht, und weil er keinen Fuß auf den Boden kriegt, kriegt er auch keine Frauen, weil er hätte so gerne eine Frau, er hätte so gern Sex. Es kommt im Übrigen wahnsinnig viel Sex vorbei, Edgar Hilsenrath, ganz gerne.
Ja, er ist sehr derb und obszön.
Er ist sehr derb und obszön. Und dort kommt diese Passage vor, wo man gedacht hat, das ist so quasi mehr an Tabubruch geht eigentlich nicht mehr, weil er schreibt darüber, dass er im Grunde genommen einen dauernden Ständer hat. Er ist ununterbrochen geil und er weiß nicht, was er machen soll. Und dann denkt er an den Holocaust. Die Erektion nicht löst.
Ja, und es klingt jetzt aber so, als wäre nichts heilig, was einfach nicht stimmt.
Das nicht stimmt.
Also was er wirklich völlig verweigert, ist irgendeine tröstliche Form von Moral, an der man sich irgendwie auch aufbauen oder erbauen kann. Das verweigert er völlig. Ja. Und man kann zu seinem Buch Der Nazi und der Friseur oder zu seinem Ghetto-Roman Nacht eben auch sagen, wenn sich eine Realität eigentlich der Darstellbarkeit der realistischen so entzieht, weil es in einer unvorstellbaren Weise grauenhaft ist, dann
warum
ist so
nicht
eine,
das?
Da, ja, dann ist für ihn vielleicht, ja, und das funktioniert auch für den Leser, eine solche Darstellungsweise, die dieses schrecklich Absurde einfach hervorbringt, vielleicht angemessener.
Ich glaube schon, dass man mit diesem Buch was mitnehmen kann, auch zur jetzigen Debatte über den Nahostkonflikt, weil ich das Gefühl habe, es ist eine Möglichkeit, sich dem Thema Antisemitismus, auch dem Thema Staatengründung Israels zu nähern, auf eine auch eine leichte Art, eine doch differenzierte Art bei aller Groteske. Natürlich muss man ein bisschen ein Vorwissen mitnehmen, aber nicht so wahnsinnig viel, um mitzukriegen, wie dieser Staat, dieser neue Staat Israel funktioniert, mit allen negativen Seiten. Also der Rassismus kommt dort natürlich auch vor. Dort werden dann die Bänke alle blau-weiß gestrichen. Und das heißt, naja, aber die Palästinenser können sich da auch hinsetzen, das ist ja gar kein Problem.
Nein, das Wunderbare ist das Schild, das sie dann anbringen wollen auf diesen weiß-blauen Bänken. Die großzügige Einladung an die arabische Bevölkerung, setzt euch auf die Judenbänke, Rufzeichen.
Ja.
Das ist ein ganz ein bitterböser Humor, wie so vieles im Buch.
Und dieser Friseursalon, dem er dann anfängt zu arbeiten, da gibt es dann Nummern für die verschiedenen Arten von Juden. Die einen so quasi, die immer schon da waren, die anderen, die aus Deutschland kommen, die Dritten.
Da muss man sagen, das ist die preußische jüdische Friseursgattin, die nach dem Tod ihres Mannes diese Sitzordnung einführt, dass jeder Sessel für eine bestimmte Gruppe von Juden reserviert. Sessel 1, der oberste, ist für die deutschen Juden, Sessel 2 für die westeuropäischen, Sessel 3 für die Elite der osteuropäischen Juden und so weiter und so fort. Und ich glaube, bei Sessel 9 oder was ist man bei dem marokkanischen Juden angelangt. Du hast zwei Seiten in dem Buch. Also du musst Vorwissen mitbringen. Es ist kein guter Geschichtskurs. Aber du hast zwei Seiten dieser Geburt des Staates Israel, die einfach stark vorkommen. Das eine ist die illegale Einwanderung, die organisiert wurde nach Kriegsende, wo ganz, ganz viele Holocaust-Überlebende dabei waren. Und organisiert wurde das eben von der Jewish Agency und Untergrundhilfsorganisationen und so weiter, weil seit dem Weißbuch von 1939 eben die Einwanderung durch die Briten ganz, ganz stark beschränkt waren, die ja auch quasi auf die arabischen Staaten Rücksicht nehmen mussten. Das ist das eine, also wie diese Holocaust-Überlebenden als einzige Zuflucht Israel haben und dann zum Teil abgewiesen werden. Und die andere, die eben auch vorkommt, ist eine zionistische, also die zionistischen Terroraktivitäten, die ja nach 1945 ganz, ganz stark und effizient waren und ja auch nicht aus dem Nichts entstanden sind, sondern aus dem Bewusstsein der 20er Jahre, dass man auf die Briten nicht mehr zählen kann, dass man unbedingt diesen jüdischen Staat haben will und selbst quasi zur Waffe greifen muss. Und die waren viel effizienter als die IRA. Die haben in Bayern mehr Attentate gemacht und 10-mal mehr Leute umgebracht als die IRA in 25 Jahren.
Ich glaube, man kann es auch ohne großes Vorwissen lesen, im Gegensatz zu dir. Ich glaube, es erschließt sich zumindest emotional doch sehr, sehr vieles. Und was sich auf jeden Fall erschließt, ist diese Notwendigkeit eines jüdischen Staates, die ja jetzt gerade heute wieder geleugnet wird von vielen, was mich regelmäßig auf die Palme bringt und es mir im Moment relativ schwer macht, links zu sein, weil es so viele gibt, die von Anfang an der Meinung sind, from the river to the sea ist mit diesem Buch nicht möglich. Wenn du dieses Buch liest, ist das keine Option. Und deswegen würde ich es gerne jedem empfehlen und hätte gerne, dass es möglichst viele Leser findet.
Ja, und ich würde das Buch als Ermunterung empfehlen, als Ermunterung, sich auch zu trauen, widersprüchlich Scheinendes gleichzeitig darzustellen, auch wenn es nicht in ganz einfache Schwarz-Weiß- und Täter-Opfer-Schemata passt.
Und dabei zu lachen, oder? Es ist ein Buch, bei dem man wirklich herzhaft lachen kann, bei allem, trotz allem.
Ich habe schon lange nicht mehr so gelacht bei dem Buch.
Und zum zweiten Mal, wir haben es ja beide zum zweiten Mal gelesen. Aber jetzt kommt Ann-Kathrins Empfehlung, ihr Herzensbuch, das sie einer Freundin empfehlen würde mit den Worten, das musst du lesen. Also, jetzt bin ich neugierig.
Bettina, ich lasse dich nicht raten.
Ich würde aber jetzt gern.
Du würdest gern, gut. Du könntest draufkommen. Es ist nämlich eine Autorin, die bekannt ist, die du sicher kennst und sie stammt aus Siebenbürgen. Eine deutsche Autorin.
Aber nicht die Jenny Erpenbeck, nein.
Ihr voriger Roman, der sehr viel gelobt wurde, heißt Die Unschärfe der Welt. Da ging es um eine Familie im Banat.
Jetzt du musst es
Iris
mir sagen.
Iris Wolf. Iris Wolf, Lichtungen.
Ja, sowas. Da bin ich jetzt gespannt, was du sagst.
Iris Wolf, Lichtungen hat deine Kollegin Linda Stift
besprochen hat die Linda im besprochen.
Spektrum.
Und sie fand es super.
Ja.
Und natürlich kann man immer wieder Rezensionen von uns nachlesen im Spektrum. Also ich kann nur empfehlen, auf die Spektrum-Seite auch hin und wieder zu schauen, der Presse. Aber ja, erzähl, Ann-Kathrin.
Die Autorin, ich habe schon erwähnt, ist in Rumänien geboren. Ihre Familie ist Teil der deutschen Minderheit gewesen und nach Deutschland ausgewandert. Da war Iris Wolf ein Volksschulkind ungefähr. Sie ist als Autorin bekannt geworden, vor allem mit ihrem Roman Die Unschärfe der Welt 2020. Der wurde viel gelobt und ist ein bisschen inspiriert von der eigenen Familiengeschichte. Da erzählt sie von einer Familie im Banat und von jungen Leuten in den letzten Jahren der Ceausescu-Diktatur und in den Jahren danach. Mhm. Ja. Und in diesem Roman geht es wieder stark um diese Zeit. Es ist eine rückwärts erzählte Liebesgeschichte. Und ich lasse die Hörerinnen und Hörer und dich, Bettina, jetzt gleich mal reinhören.
Lev verließ Katos Grundstück, das in einer Seitengasse am Dorfende lag, ging den Hügel hinauf. Als er sich umwandte, sah er nur noch die Staubspur der Räder auf der Straße. Du hättest zurücksehen müssen, dachte er, allein um zu wissen, ob sie sich nach dir umgewandt hat. Alles lag dunstig verwaschen vor ihm. Verstreute Höfe mit steilen Schindeldächern, Straßen, Wege, bewaldete Hügel, Berge, alles fügte sich zu einem gewohnten Bild zusammen und schien gleichzeitig auseinanderzudriften, als zöge jemand an den Enden, so als zöge seine Mutter eine fehlerhafte Masche in der Wolle wieder auf. Jeder Hügel, jeder Berg gab die Sicht auf den nächsten frei. Sie waren eine lange Kette der Vergewisserung. Es würde etwas anderes kommen. Er würde nicht ins Leere laufen, auch wenn er gerade das jetzt fürchtete. Er achtete nicht auf den Weg, atmete durch den geöffneten Mund. Und mit jedem Anstieg, jedem Abstieg verlor sich etwas, wurde etwas in ihm schwächer, kleiner. Er war zu einem unbedeutenden Punkt geschrumpft, nicht anders als jener Stein, die Echse, die sich reglos darauf sonnte. Es ihr gleich tun können, die Wärme des Steins spüren, selbst zum Stein werden, ein Teil der Landschaft sein, sich den Sommern und Wintern überlassen, den Drehungen aus Licht und Nacht. Er ließ sich ins Gras fallen, spürte festen Grund, Ameisen auf der Haut. Der Wind wurde stärker. Es war kein weicher, wehender Wind, sondern jagend, fallend. Er drückte auf seinen Körper seine Augenlider. Lev presste die Hände aufs Gras. Die Ameise läuft über deinen Arm und weiß es nicht. Der Wind fällt auf die Hügel und weiß es nicht. Aber du weißt. Sie ist fort.
Oh, sie hat ihn verlassen?
Man kann nicht direkt sagen, dass sie ihn verlassen hat, weil sie nicht im offiziellen Singen ganz zusammen waren. Aber auf jeden Fall, was man in dem Roman bald merkt, ist, dass eine tiefe Verbundenheit zwischen ihnen ist, deren Gründe oder deren Geschichte man nicht so genau kennt. Sie sind beide aus einem kleinen rumänischen Dorf und in der Kindheit, also entsteht eben diese Verbundenheit. Es wird aus der Perspektive des jungen Mannes Lev erzählt. Mhm. Und die Passage, die wir gerade gehört haben, handelt davon, dass Cato nach dem Zusammenbruch der Diktatur, nach dem Ende des Kommunismus aufbricht, spontan und mit einem jungen Mann, der zufällig da durch die Gegend gekommen ist und mit einem Fahrrad halt Europa bereist, spontan einfach mitfährt. Sie will weg.
Oh.
Und er, Lev, fühlt sich seiner Familie einfach der Vergangenheit so sehr verbunden, er schafft es nicht weg.
Und wie alt sind die beiden zu dem Zeitpunkt dieses Zitats
junge,
ungefähr?
Junge Menschen, gerade vor kurzem erwachsen geworden.
Aber sie finden wieder zusammen.
Ja, das kann man sagen, weil es gleich am Anfang eigentlich
weil
recht klar ist. Es gibt diesen Satz von Cato irgendwo an einem Punkt in Europa, wo sie zu ihm sagt, ich komme zurück mit dir. Also sie war jetzt die längste Zeit außerhalb von Rumänien und er ist ihr dann quasi nachgereist auf eine indirekte Aufforderung hin von ihr. Und das ist der Ausgangspunkt des Buches. Und dann erleben wir quasi rückwärts erzählt ihre Liebesgeschichte, aber auch nicht chronologisch, sondern irgendwie so in Sprüngen. Also schon chronologisch, aber in Sprüngen. Du hast einfach so Erinnerungsinseln, von denen sie erzählt. Und das sind auch diese Lichtungen. Also der Titel Lichtungen bezieht sich darauf, dass sich in der Vergangenheit halt diese Lichtungen der Erinnerung auftun. Und es ist auch in einem doppelten Sinn ein sehr schöner Titel, weil das auch ein wirklich lichter Roman ist für mich. Also es handelt viel von Sehnsucht, von Wehmut. Es ist einfach eine sehr, sehr schöne, positiv endende Liebesgeschichte.
Und das Tolle ist, man erfährt dann so quasi den Ausgang schon am Anfang und dann kann man sich entspannen und sich reinfallen lassen in diese sich entwickelnde
Liebe. Ja, wobei es gibt etwas, einen Unfall, einen schweren in der Kindheit, den erfährt man zum Beispiel erst ganz am Ende und der ist nicht ohne Bedeutung, auch um die Hauptfigur Lev zu verstehen. Aber es geht da nicht um Spannung, also im herkömmlichen Sinn. Es ist ganz ruhig erzählt und das ist gerade in dem Buch das Schöne. Ich finde, das ist so ein etwas, was einfach so von innen ein bisschen, ein Erzählen, das von innen strahlt, von innen leuchtet. Und dann kommen da auch so Sätze vor, die in anderem Kontext, die mir kitschig vorkommen würden. Zum Beispiel, ich musste fortgehen, um es herauszufinden. Das klingt wahnsinnig trivial, banal, ja. Aber in diesem Kontext bei ihr stimmt das, ja?
Weil ich wollte nämlich gerade sagen, weil dieses Zitat von dir überzeugt mich jetzt nicht ganz. Das hat auch für mich ein bisschen an Eckkitsch drin.
Es ist manchmal ein bisschen an der Grenze von Kitsch für mich, aber im Kontext überzeugend. Und bei diesem Buch habe ich ja ursprünglich einmal die erste Seite gelesen und dann das Buch weggelegt und mir später dann doch als Neugier wieder hergenommen. Und dann war ich sehr froh, dass ich es gelesen habe. Die Sprache hat halt etwas sehr Klassisches, das mich von vornherein jetzt nicht so reinzieht.
Ja, ich glaube, das ist es, was mich irgendwie stört.
Eben. Und in dem Fall habe ich aber eine Ausnahme gemacht. Ja. Manchmal gibt es halt dann auch Ausnahmen, weil ich wirklich finde, es hat so eine Schönheit, die allmählich im Erzählen sichtbar wird und die ich auch als sehr wohltuend empfunden habe. Und es ist eine Liebesgeschichte, wie ich sie in den letzten Jahren jetzt nicht oft gefunden habe. Also eine schöne Liebesgeschichte.
Ja, und ein bisschen Schönheit und etwas, was wohltut, das können wir alle gut brauchen.
Auch was man ja nicht oft trifft, noch Leute, die so an die Liebe glauben, ja, und dass das überzeugend erzählt wird.
Ja, das stimmt. Die Miranda Julie glaubt nicht wirklich an die Liebe, oder? Ja, das war unsere Folge der Bücherei. Wir hören uns wieder. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner.
Mein Name ist Ann-Kathrin Simon. Wir freuen uns über Feedback an die E-Mail-Adresse podcast@diepresse.com. Bis zum nächsten Mal.
Miranda Julie, auf allen Vieren. Aus dem amerikanischen Englisch von Stephanie Jacobs. Kippenheuer und Witsch. Edgar Hilsenrath, Der Nazi und der Friseur. DTV. Iris Wolf, Lichtungen. Klett-Cotta.
Presse Play. Die Bücherei.